Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen.
Ja, mein heutiger Gast arbeitet seit fast 2 Jahrzehnten an der Schnittstelle von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Beratung an Innovations- und Zukunftsthemen. Ist promovierter Volkswirt. Folgerichtig war er zunächst Wissenschaftler im IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Später baute er als Strategiechef eine nationale Innovationsagentur auf nach amerikanischem Vorbild. Da freue ich mich schon sehr, wenn er da ein bisschen mehr darüber erzählen wird. Und heute ist er bei Achleitner Ventures Managing Director, investiert in vielversprechende Technologie-Startups und ist auch Senior Advisor. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Lang in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Christian. Ich freue mich.
Prima. Also so viel Innovation, was ich da jetzt schon im Eingangstext gelesen habe und hier mitgegeben habe. Was hat dich an Innovation angefixt? Du bist Volkswirt. Wie kam es dazu, dass Innovation dich doch sehr beschäftigt oder vielleicht auch wesentlicher Bestandteil deines Tuns ist?
Also ich sag mal so, Christian, du weißt ja, wenn man rückblickend auf solche Schritte schaut, dann ergeben Dinge plötzlich einen Sinn, den man dann vielleicht in der Situation so noch gar nicht gesehen hat. Ja. Also wie kommt man dazu? Hier war es eine Mischung, glaube ich, aus Neugier und Zufall, wenn man ganz ehrlich ist. Dinge sich entwickeln, dem Zufall auch mal eine Chance zu geben, Dinge zu tun, wo man am Anfang vielleicht gar nicht unbedingt drauf gekommen wäre. Ich hatte aber auch das Privileg, interessanten Leuten folgen zu können und sehr frei auch immer entscheiden zu können, mit wem möchte ich gerne arbeiten. Also bis auf der Ebene der einzelnen interessanten Personen, eigentlich in allen den Stationen, die du auch gerade beschrieben hast. Und so kommt man dann manchmal zu den Themen, so der Einstieg der Promotion. Ja, auch da kann man sogar rückwirkend an dem Forschungsthema sehen, es hatte was mit Innovation zu tun. Und zwar habe ich ökonomische Modelle, Steuerwettbewerbsmodelle dafür verwendet, mal drüber nachzudenken, wie entscheiden sich Länder denn eigentlich im internationalen Wettbewerb, wenn sie um Humankapital konkurrieren, also um hochqualifizierte Leute. Ja. Das gab es in der Steuerwettbewerbsliteratur schon länger. Jetzt kann man ja aber nicht nur um hochqualifizierte Menschen, Forscher und andere konkurrieren, sondern man kann bei den Studenten ja schon anfangen. Also die Frage ist, wie kannst du dir ausländische Studenten ins Land holen? Du bildest sie aus, im Idealfall hältst du sie hier auch. Mhm. Du hast auf einmal mehr strategische Instrumente. Also das können Subventionen im Bildungsbereich sein, andere Dinge, Studiengebühren, wenn du das so sehen willst. Und plötzlich hast du mehrere ökonomische Instrumente und die Frage, wie interagieren die eigentlich auf einer strategischen Ebene und im Wettbewerb mit anderen Ländern? So, das sind Analysen, die ich gemacht habe. Das sind reine Modellanalysen tatsächlich gewesen. Ja. Haben aber ein paar ganz interessante Anwendungen. Und das schult unheimlich das konzeptionelle Denken. Das ist mir im Nachhinein aber auch erst klar geworden, dass man sagt, bestimmte Dinge musst du einfach auch mal länger und tiefer analysieren, um dann Mechanismen, Abhängigkeiten, insbesondere in so strategischen Wettbewerbssituationen zu entscheiden. Ja, ja. So, also dieses Überthema Humankapital, hochqualifizierte Arbeitskräfte, Forscher, da bist du natürlich schon auf halbem Wege bei Innovation. Ehrlich gesagt war mir das damals aber nicht so groß. Und dann sozusagen der Sprung dann in die Politikberatung, der war dann eigentlich so ein Stück weit auch nochmal eine Verbreiterung des Spektrums. Also das erste Thema, mit dem ich mich beschäftigt hatte, das war, ich glaube, 3-4 Tage nach Fukushima. Unser Präsident stand eines Tages in der Tür und sagt, Herr Lange, was kostet die Energiewende? Und sagt, das weiß ich nicht, aber ich wüsste ein paar Leute, die man sowas fragen kann. Und was wir im Grunde versucht haben, ist auch aus der Analyse, welche Investitionsbedarfe haben wir denn jetzt, wenn wir auf grüne Technologien umstellen wollen oder CO2-freie Technologien, dann aber einen Schritt drüber hinaus zu gehen und zu sagen, was müssen wir als Land für eine Förderstruktur eigentlich aufbauen, die langfristig tragfähig ist, also über Legislaturperioden hinweg tragfähig ist. Das auf deutscher Ebene, auf europäischer Ebene, weil wir da teilweise auch die Mechanismen haben, Stichwort CO2-Preis, heute immer noch ein Riesenthema. Und drittens muss es aber global eine Wirkung erzeugen, weil es nun mal einfach ein globales Phänomen ist. So, das war der Einstieg in meine politikberatende Zeit. Und wir haben aber viel über allgemeine Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Fragen von Finanzierung, also wie stärken wir das Ökosystem für Wagniskapital in Deutschland, für neue Technologien. Das war so ein Spektrum, was ich 10 Jahre etwa auch bedient.
Das war in der Zeit, als du für das IFO-Institut gearbeitet hast?
Nein, das war dann schon später. Ich habe dann später für die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften gearbeitet, die also auch den Auftrag hat, Politik zu beraten. Das war hauptsächlich auf Ebene dann der Bundespolitik, zu sagen, also zu erkennen, was sind eigentlich die zukunftsrelevanten Themen, mit denen wir uns als Standort Deutschland beschäftigen müssen, gerade an der Schnittstelle von Staat, Wissenschaft und Wirtschaft. Okay. Also in der Zeit damals, das war so etwa in der Anfangszeit dort auch, als ich dort anfing, ist das ganze Thema Industrie 4.0 entstanden. Mhm. Und das war ja ein unglaublicher Erfolg. Also zumindest erstmal auch das Konzept in die Köpfe zu bringen, mhm, und zu sagen, hier kommen mehrere technologische Entwicklungen, mhm, aufeinander zu, und wenn die sich treffen und wir es richtig orchestrieren, dann, mhm, kann da draußen eine vollkommen neue Entwicklung entstehen, die uns als, mhm, Industriestandort auch wahnsinnig entgegenkommt.
Okay.
Und das war möglich, weil wir den Zugang hatten zu Industrie, die diese Dinge am Ende dann umsetzt, aber auch zu Wissenschaft, die im Grunde die vorbereitenden Technologien schon früher teilweise gesehen haben. Mhm. Und der Staat war in dem Fall gar nicht so sehr wichtig als Rahmensetzer, sondern als Förderer und als neutrale Plattform teilweise auch, um diese Dinge besprechen zu können und um auch die Geschichte, das Narrativ für diese Dinge noch verstärken zu können. Also zu sagen, wie können wir denn als verschiedene Sektoren zusammenarbeiten, um so ein Thema nach vorne zu pushen. Der Rest ist im Grunde Geschichte, weil allein dieses Schlagwort im Grunde schon viel Denken ausgelöst hat, yeah, bis hin zu einzelnen Unternehmen, die gesagt haben, wie kann ich da partizipieren? Ja, was heißt das für meine Transformation? Was sind eigentlich die Konzepte, an denen ich mich langhangeln kann? Wer sind die Akteure, die noch in der Welt unterwegs sind, mit denen man sich austauschen kann, um zu sehen, wie komme ich denn jetzt in diese Industrie 4.0 tatsächlich?
Wenn du heute da zurückschaust, Industrie 4.0, und ich arbeite ja viel mit Mittelstand zusammen, würdest du sagen, das ist durchdrungen? Auch in der Industrie, in der Wirtschaft?
Da gibt's jetzt wahrscheinlich eine lange und eine kurze Antwort drauf. ich sag mal so, das Wichtigste am Anfang ist ja erstmal Aufmerksamkeit und Attention überhaupt erstmal zu haben. Ich glaube, das ist vollkommen erreicht. Also niemand kann heute mehr behaupten, das Konzept ist über 10 Jahre alt, also dass er davon nie gehört hätte und dass es nicht Unterstützungsstrukturen gäbe, Konzepte gäbe, wie man das machen kann. Industrie 4.0 ist ja mehr als ein Aufkleber auf einer Maschine. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Es geht eigentlich um eine sehr fundamentale Transformation von Industrie. Und das hört nicht bei der Maschine auf oder bei der Vernetzung zwischen Maschinen, sondern es geht am Ende ja dann auch noch um die Frage, kann ich denn dann, wenn ich cyberphysikalische Systeme dann in meiner Fabrik möglicherweise habe und ich nutze die und ich habe einen digitalen Zwilling und alles, was dazugehört, kann ich im nächsten Schritt denn dann auch digitale Geschäftsmodelle möglicherweise auf der Stufe entwickeln? Ja. Und das war auch insofern eigentlich eine logische Fortentwicklung, dass nach Industrie 4.0 das nächste Konzept, was aber schon deutlich weniger Aufmerksamkeit hatte, dieses ganze Thema Smart Service Welt war. Mhm. Das kam nach der Industrie 4.0 Welle, hat nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit gehabt, wäre vielleicht aber für viele Bereiche das noch relevantere gewesen.
Absolut, sehe ich eigentlich auch so.
Weil durch
die Killer-Applikation. Genau. Eigentlich ist es für mich die Killer-Applikation.
Und welche digitalen Marktplätze kannst du dann benutzen, mhm, um das Nutzenversprechen der Industrie 4.0 im Service oder durch die Servicebrille geguckt, noch mal stärker hebeln kann. Mhm. Und der dann danach noch mal folgende Schritt, der war eigentlich auch sehr folgerichtig, da ging es nämlich um autonome Systeme. Mhm. Und das war sozusagen noch eine Zeit, bevor dann die ganz große Aufmerksamkeit auf das Thema KI kam. Aber autonome Systeme, die kann ich in der Fabrik, die kann ich in anderen Bereichen ja haben. Und das sind aber Dinge, die Entwicklungsstufen, die in einer sehr logischen, wenn man jetzt auch zurückblickt, in einer sehr logischen Reihe hintereinander entwickelt wurden. Und ich glaube, die Stärke der Institution damals war es, die verschiedenen Sektoren auch in ihren unterschiedlichen Logiken, also Politik, Verwaltung funktioniert vollkommen anders als Industrie und Industrie funktioniert wieder vollkommen anders als der Wissenschaftssektor. Die Frage ist, wie macht man sich aber anschlussfähig gegenseitig, dass man sagt, verstehen wir eigentlich, worüber wir da reden und was sind die Mechanismen, wie wir uns gegenseitig bei diesen Transformationen eigentlich unterstützen können? Weil Transformationen brauche ich in allen diesen Bereichen. Das ist ja nicht nur Industrie. Auch der Staat muss sich verändern, da werden wir nachher vielleicht auch noch drüber reden. Und auch die Wissenschaft muss sich in so einem Feld natürlich nochmal anders aufstellen. Wir sind viel interdisziplinärer als noch vor Jahrzehnten. Ja. Also insofern aber eine gemeinsame Sprache zu finden und zu sagen, wie können wir uns gegenseitig eine Vision geben, der wir dann aber auch in unseren einzelnen Bereichen entsprechend folgen können.
Also an sich ein sehr komplexes Umfeld. Aber lassen mich jetzt nochmal die Frage stellen, was hat dich zur Volkswirtschaft getrieben? War das schon, sag mal, die Lust, eher in größeren makroökonomischen Rahmen zu denken und weniger jetzt sich mit mikroökonomischen Aufgabenstellungen zu beschäftigen? War schon für dich klar, da spielen viele komplexe Systeme und Strukturen miteinander und aufeinander, die dann Einfluss haben und bewegt werden müssen?
Also das war in der Tat, glaube ich, eine der Motivationen, wobei man am Ende dann immer, also auch wenn man da nochmal zurücksieht, welche Motivation ich dann als 18-Jähriger, 19-Jähriger genau dann hatte, so genau weiß ich es möglicherweise dann auch nicht mehr. Also auch das redet man sich, glaube ich, hinterher dann nochmal so ein bisschen klüger, als es wahrscheinlich war. Ich glaube aber ja, die zu verstehen, wie Interaktion von Menschen, aber wie auch Interaktion von Unternehmen und überhaupt von verschiedenen Akteuren in einer Gesellschaft wie sie funktioniert, wie sie möglicherweise aber auch nicht funktioniert, ja, und wie ich dann aber auch versuchen kann, über staatliches Handeln die Akteure wieder auf eine ähnliche Linie sozusagen zu richten. Das, ja, haben wir ja immer eigentlich dann, wenn man auch sagt, wenn man ein völlig unkontrolliertes, also im Umwelt- und Klimabereich kannst, ja, du das ja wunderbar sehen. Also wenn wir völlig unkontrolliert im Grunde produzieren, wie wir wollen, dann haben wir offensichtlich mehr CO2 in der Atmosphäre, als wir das vertragen können. Das ist jetzt zumindest das, was die Naturwissenschaftler uns, ja, sagen. Aus Eigeninteresse wirst du das nicht zwingend verändern als Unternehmen oder als einzelner Bürger. Ich kann aber versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen für die Akteure, die die Akteure dazu bringt, im Eigeninteresse sich etwas anders zu verhalten und damit sozusagen aber diesem gesamtwirtschaftlichen oder gesamtgesellschaftlichen Zweck ein Stück Rechnung zu tragen. Mhm. Und das sind originär ökonomische Fragestellungen. Also welche Rolle sollte der Staat in der Wirtschaft spielen, in diesem Beispiel, wo er aktiv eingreifen sollte? Und wo sollte er sich aber auch raushalten? Und auch das ist natürlich ein ganz wichtiges Learning. Also wenn wir jetzt auch wieder viel über Industriepolitik, ja, sprechen, wie machen wir das eigentlich? Da müssen wir wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht zu aktivistisch als Staat oder Schrägstrich Gesellschaft, Politik, ja, versuchen, in das Wirtschaftsleben einzugreifen, weil wir die Dinge eben nicht steuern können. Und der Charme der insbesondere der Marktwirtschaft ist ja, dass wir über Preise einen Mechanismus haben, der unsere Interaktion koordiniert, ohne dass wir das nach einem großen Masterplan machen müssen. Das ist eigentlich eine Riesenerrungenschaft, dass man das irgendwann mal gesehen hat, dass das geht. Und dem müssen wir aber auch Raum geben. Wir müssen diese Mechanismen wirken lassen. Und diese Erkenntnis sozusagen, das sind Dinge, die mich auch im Rückblick eigentlich nach wie vor immer noch sehr faszinieren. Ja.
Innovation ist ja, glaube ich, auch der Treiber für eine, sagen wir mal, reife Volkswirtschaft wie Deutschland. Und trotzdem haben wir eine gewisse Technologie-Zurückhaltung oder Aversion oder spürbar, was neue Technologien betrifft. Wie kann man, du sagst, es hat sicher bei dir eher vielleicht auch, ja, vielleicht Interesse, aber entwickelt. Wie kann man junge Leute dafür begeistern, diesen Weg einzuschlagen oder auch in diese Richtung zu gehen? Wir haben ja auch über Bildung kurz schon angesprochen. MINT ist ja auch so ein Thema. Wie kriegt man Begeisterung bei jungen Menschen, um eben dann letztendlich auch den Grundstock für Innovation in einer Volkswirtschaft wie Deutschland zu etablieren?
Ja, also ich glaube, der erste Schritt ist, der Pessimismus, den es manchmal gibt, dass wir als Bevölkerung, insbesondere in Deutschland, so wahnsinnig angstgetrieben und technikfern sind, der stimmt eigentlich gar nicht. Also wenn man sich doch mal umguckt, mit was für Devices wir uns umgeben, an welchen Dingen wir da auch Freude haben, technischen Dingen. Das kannst du beim Auto anfangen oder bei der Apple Watch kann das weitergehen. Oder wir haben vorhin im Vorfeld ja so ein bisschen über Fitness-Tracker und Biohacking und solche Dinge gesprochen. Natürlich gibt es diese Begeisterung. Das sind aber alles Dinge, die wir irgendwo in die Hand nehmen können, die relativ nah an uns dran sind. Viele technische Systeme gehen ja aber über unser Verständnis hinaus. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Energieerzeugung sprechen, dann kann ich mir zwar noch ein Windkraftrad, das kann ich mir auch noch angucken, das kann ich irgendwie sehen, aber wie so ein Atomkraftwerk zum Beispiel funktioniert, das ist irgendwie sehr abstrakt, das ist sehr weit weg, es wirkt wahnsinnig weit. Kernfusion ist dann noch ein kleines bisschen, aber können wir auch noch drüber reden, das kommt nämlich jetzt dann auch alles. Da sind wir sehr viel näher dran, als man möglicherweise denkt. Ich will nur sagen, ich glaube, was noch fast wichtiger ist als jetzt die Frage, brauchen wir jetzt noch ein weiteres Device oder wie stehen wir dazu, ist die Erkenntnis, dass wir als Volkswirtschaft, als Gesellschaft eine Form der Erneuerung brauchen, und zwar einer permanenten, immer wiederkehrenden Erneuerung. Also wir müssen akzeptieren, dass wir den Status quo, in dem wir sind, und die Erfolge, die wir haben, immer wieder auch in Frage stellen müssen. Und das ist uns in letzter Zeit nicht so gut gelungen, weil wir natürlich auch mit unserem Industriemodell sehr erfolgreich waren. Das stößt aber gerade an Grenzen. Und das ist genau das, was, also wenn du in den Draghi-Report reinguckst, dann ist das so glasklar beschrieben, wie es nur glasklar irgendwo sein kann. Und selbst wenn man nur die ersten drei Seiten liest, es beschreibt sehr genau, in welchem Problem wir eigentlich sind. Wir waren mit der bestehenden Industrie sehr erfolgreich und sind jetzt aber in einer Phase, wo wir wenig industrielle Dynamik haben. Wir haben eher inkrementelle Innovationen, aber keine wirklichen Sprunginnovationen, zumindest nicht in breiter Masse. Wir haben eine Investitionszurückhaltung und wir haben quasi kein Produktivitätswachstum mehr über viele, viele Jahre. Und es führt natürlich dazu, dass wir dann auch sehr viel anfälliger sind jetzt in den Krisen, die kommen. Wir haben das erste Mal wieder Krieg in Europa. Wir haben eine Klimakrise, die wir bewältigen müssen. Wir haben andere Krisen, wir haben Gesundheitskrisen gesehen. Wir haben eine völlig neue geopolitische Situation, einen völlig neuen Systemwettbewerb, insbesondere natürlich jetzt zwischen den USA und China, der uns natürlich beeinflussen wird. So, und in dieser Situation gleichzeitig in dieser, Draghi nennt es dann Middle Technology Trap, festzuhängen, also diesen Teufelskreis, dass wir eben nicht so innovativ sind, wie wir sein müssten, aus dem müssen wir heraus. Wir brauchen Wachstum und Produktivität. Mhm. Und der Schlüssel dafür ist natürlich Innovation. Mhm. Und Innovation heißt aber, den Status quo zu hinterfragen. Ja. Wir müssen uns offen zeigen für neue Dinge. Und natürlich komme ich dann automatisch an neue Technologien, Spitzentechnologien, Deep Tech.
Ja, aber jetzt warst du ja lange in der Politikberatung und wir haben ja hier auch vielleicht innerhalb Deutschlands Systemkonflikte oder Systemunterschiede. Wie schaffen wir es, von der Politik kommend, tatsächlich diese Transformation in Bewegung zu bekommen?
Also ich glaube, also ich würde nicht in der Politik oder dem Staat die Lösung des Problems suchen, sondern das muss sehr stark natürlich aus der Industrie, aus der Wissenschaft und von den privatwirtschaftlichen Akteuren im Grunde selber kommen. Aber, und da hast du natürlich vollkommen recht, wir brauchen Rahmenbedingungen dafür, die genau das ermöglichen. Also der Titel deines Podcasts ist ja Machen oder dein Leitthema ist doch Machen. Und die Kernfrage ist, wie ermöglichen wir denen, die machen wollen, dass sie machen können? Das ist die Hauptherausforderung, die wir haben. Wir dürfen ihnen nicht im Weg stehen, wir müssen ihnen die Rampen bauen, über die sie dann im Grunde nur noch springen müssen und gute Rahmenbedingungen schaffen. Natürlich kann die Politik aber auch, sagen wir mal, weil wir wissen, dass wir gerade, wenn wir über Forschung sprechen oder auch über den Transfer aus der Forschung in die Industrie herein, dass da staatliche Förderprogramme durchaus auch noch relevant spielen. Da spielen auch Geldflüsse, Investitionen eine Rolle oder auch die Frage, wie können wir noch mehr privates Kapital mobilisieren? Natürlich spielt der Staat da eine Rolle. Und ich würde als allererstes, wenn man jetzt auch mal sagt, wie könnte eine neue Bundesregierung sich denn bei dem Thema aufstellen? Ich glaube, eines der allerzentralsten Anliegen wäre, dass der neue Bundeskanzler oder die neue Bundeskanzlerin, wie immer das Ganze aussieht, Innovation, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität erkennbar zu einer politischen Priorität macht. Wenn das nicht der Fall ist und wenn du in diesem Segment wenig Ambitionen zeigst, auch als Politik und Politik im Sinne von wir möchten vorangehen, wir möchten Innovation stärken, Wettbewerbsfähigkeit und wir möchten das mit der Wirtschaft hier zusammen machen und noch mehr aus der Wissenschaft rausholen, was wir hier haben, dann muss diese Ambition sehr klar formuliert sein. Sie muss aber auch unterlegt sein. Mit Meilensteinen, mit Programmen, mit Budgets, mit Verantwortlichkeiten. Und wenn wir das nicht zu unserer Priorität machen politisch, dann werden wir das auch in der Realisierung dann wahrscheinlich nicht sehen.
Da wollen wir nach auch nochmal einen Blick drauf werfen. Ich wollte nochmal die Gelegenheit nutzen, auf deine Vita zurückzukommen, weil du hattest ja etliche spannende Stationen beschritten und eines davon war diese Aufbau als Strategiechef einer nationalen Innovationsagentur nach dem Vorbild der amerikanischen DARPA. Musste ich auch nachlesen. Fand ich aber dann hochspannend, als ich mich damit beschäftigt hatte. Du hast gesagt, im Vorgespräch ist ja quasi so der Ursprung des Internets. Ich habe es mit der Apollo-Mission in Verbindung gebracht. Was habt ihr damit erreicht oder was konntet ihr erreichen?
Also lass mich vielleicht mal noch zwei Vorsätze sagen, warum man sowas eigentlich haben wollte. Das war nämlich eigentlich die eigentliche Innovation ein Stück weit. Also die DARPA selber ist im Grunde eine völlig legendäre Einrichtung, die damals entstanden ist nach dem Sputnik-Schock. Die Amerikaner haben festgestellt, verflucht, wir sind plötzlich mit einer Situation konfrontiert, in der wir feststellen, dass in dem Systemwettbewerb, in dem wir uns befinden, der Wettbewerber offensichtlich technologisch einen Sprung gemacht hat, den wir nicht geschafft haben. So. Und die Frage daraus resultierte, brauchen wir eine eher aktivistische, handelnde Agentur, die nicht nur sozusagen Fördermittel über Universitäten abwirft, sondern sich ganz klare Challenges stellt und Fragen stellt, zu sagen, wie schaffen wir es, dieses und jenes zu erreichen, möglichst ambitioniert und so, wo völlig unklar ist, wie die Lösung denn nun aussehen kann. Und diese Challenge dann aber an die Wissenschaft zu geben, an Industrieunternehmen zu geben und zu sagen, helft uns dabei, dieses Problem zu lösen. Ja. Und dann in einem systematischen Prozess, wo ich vielleicht mit 10 anfange, systematisch über Stufen immer wieder einzelne rauszuwerfen, um einen echten Wettbewerb zu haben und den eigentlichen Gewinner dann zu prämieren. Das ist ein unheimlich starker Anreiz, der da entsteht. Und es ist sozusagen ein innovationspolitisches Instrument, was wir in Deutschland bisher nicht hatten. Wir haben Projektförderung gemacht.
Also darf ich nochmal fragen, das ist ja kein, also du hast es gesagt, die verteilen jetzt nicht selber Fördermittel, sondern das ist eine koordinierende.
Die vergeben Aufträge. Also das ist eine Einheit, die am Militär hängt und die im Grunde Challenges ausschreiben. Die sagen, also wir möchten, keine Ahnung, autonom 500 Kilometer durch die Wüste fahren können. Das wird im Grunde relativ einfach erstmal beschrieben und dann gibt es die Möglichkeit, es können sich, wer auch immer möchte, es können sich Startups, können sich Wissenschaftler, völlig egal, können sich bewerben und versuchen, diese Challenge zu meistern. Und die DAPA hat es also geschafft, sich die richtigen Fragen zu stellen. Was für Challenges brauchen wir denn eigentlich? Was sind denn die Dinge, die in 10 Jahren auch wirklich strukturverändernd sind im Defense-Bereich? Und man hat einfach frühzeitig erkannt, dass diese Dinge aus dem Markt heraus nicht kommen, weil das Entwicklungsrisiko zu hoch ist. Und hier hat man also versucht, durch den staatlichen Eingriff mit so einer Agentur zu sagen, diese Hochrisiko, aber auch, ich sag mal, hohen ertragsfähigen Projekte, wenn die nicht aus dem Markt kommen, sie erstmal mit staatlicher Hilfe anzuschieben.
Anzustoßen.
Um sie dann aber nutzbar zu machen, insbesondere für Militär. So, und wir haben in Deutschland im Grunde die Innovation geschafft, die Bundesregierung davon zu überzeugen, eine DAPA oder ein DAPA-ähnliches Innovationsagentur für den zivilen Bereich zu machen. Sehr bewusst, um es auch abzuschirmen von den, ich sag mal, von der Sondersituation. Die Verteidigungsindustrie ist schon ein sehr spezieller Sektor. Und es gibt auch gute Gründe, warum man auch rein nur für den zivilwirtschaftlichen Bereich gerne so eine Innovationsagentur hätte. Für so High-Risk, High-Reward-Projekte, wo man sagt, die kommen nicht aus dem Markt, aber wir wollen diese Brücke bauen. Und die zweite Agentur hatte den Sinn und Zweck für Anwendungsbereich äußere und innere Sicherheit, genau solche 10 Jahre vorausdenkenden Innovationen anzustoßen für Cybersecurity. Weil wir einfach wissen, wir müssen in dem Bereich was machen. Es ist vollkommen evident. Und Cybersecurity hat ein sehr breites Anwendungsspektrum. Also wir haben an Dingen gearbeitet wie Brain-Computer-Interfaces bis hin zu Weltraumanwendungen. Und dazwischen noch mit Robotik, Quantencomputing und allen möglichen anderen Dingen, die man sich da vorstellen kann. Das Spektrum ist unheimlich groß. Wir sehen unheimlich viele Entwicklungen in der Forschung. Wir ahnen, dass sie relevant sind für solche Sicherheitsanwendungen im militärischen Bereich, im Bereich der inneren Sicherheit, aber dann im Spillover natürlich auch für die Industrie. Das ist immer mitgedacht. Und uns war auch vollkommen klar, dass Akteure aus der Industrie in diese Institutionen im Grunde kommen müssen, um diese Lösung anzubieten. Weil das kann eine Innovationsagentur nicht. Sie kann die Challenge formulieren und sie kann aussuchen, wer sind denn die Leute jetzt, die das treiben sollen. Und das haben wir versucht, konzeptionell aufzubauen. Also zu sagen, was sind die Themen, mit denen man rausgeht? Was ist das Format, in dem wir dann diese Aufträge erteilen? Wie wird so ein Wettbewerb strukturiert? Und das haben wir im Grunde hergestellt. Ich muss allerdings auch sagen, was mir in der Zeit klar geworden ist, ist, wie schwierig es ist, sozusagen mit solchen kleinen Einheiten auch gemacht wird, gegen bestehende Strukturen Innovationen umzusetzen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Status Quo. Der Status Quo ist heute woanders. Der ist in der Verwaltung teilweise noch woanders. Der ist in großen Industrieunternehmen teilweise noch woanders. Und diese kleinen Innovationseinheiten haben immer die Herausforderung und die Schwierigkeit, sich gegen die etablierten Strukturen ein Stück weit durchzusetzen. Und das ist ehrlich gesagt auch schon der große Bogen zu deiner Ausgangsfrage, als wir über Industrie 4.0 sprachen. Ja. Industrie 4.0 oder Innovation ist nicht damit getan, dass ich mir ein Lab in Berlin aufmache. Da steht ein Kickerkasten drin und da sind irgendwie 3 hippe Leute, die dann Dinge machen, die aber völlig isoliert sind vom eigentlichen Geschäft. Sondern ich brauche relevante Explorationsfelder, in denen ich Innovationen ausprobieren kann. Die müssen auch ein Stück geschützt sein, weil sonst die etablierte Organisation sie sofort tötet. Aber ich muss ein gutes Wechselspiel auch immer wieder zum relevanten Business herstellen, weil am Ende muss das Unternehmen ja die Lösung verkaufen.
Ja, klar.
Und da habe ich den Eindruck, dass wir noch nicht mutig genug sind, diese Dinge auch mal wachsen zu lassen. Also die Innovationseinheiten stärker auch schon an das dann reale Geschäft zu bringen. Du siehst das übrigens auch an der Zusammenarbeit mit Startups. Die großen Unternehmen haben relativ viele Kooperationen mit Startups, sie verenden aber ganz oft in so einer Pilotphase. Und die Frage ist aber, wie kann man das stärker skalierbar machen? Und die großen Unternehmen erkennen, glaube ich, gerade in der Industrie, dass sie nicht mehr alle Antworten auf die Fragen, die wir uns jetzt mit Blick auf Zukunft stellen, nicht mehr komplett alleine haben. Sondern dass ich mir ein Ökosystem um mich herum aufbauen muss, wo mal eine Kooperation mit einer wissenschaftlichen Einrichtung, mal mit einem Startup, mal mit einem anderen Unternehmen notwendig ist, um diese Kompetenzen zusammenzubringen, die ich dann für eine bestimmte Lösung tatsächlich brauche. Da müssen wir noch stärker werden.
Was war eigentlich der Auslöser damals, diese Innovationsagentur aufzubauen? Oder bist du da reingesprungen, die war schon existent?
Ja, also wir sind zur Gründung sozusagen, bin mit dem Gründungsgeschäftsführer zusammen sozusagen, haben wir das
konzeptionell aufgebaut. Aber gab es auch irgendein Ereignis oder hatte man nur drüber geguckt, hat Benchmarks gemacht und festgestellt, hey, das hat ja in den USA gut funktioniert, lass uns
das war ein härterer, längerer Weg tatsächlich. Also ich kenne ihn sozusagen auch für den zivilen Teil, die Agentur für Sprunginnovationen, Sprint, die Vorgeschichte sozusagen, die wir auch ein Stück weit mit begleitet haben damals. Man musste schon ein paar Jahre das vorbereiten gedanklich, um zu sagen, brauchen wir nicht neue Instrumente auch der Innovationspolitik, um diesen neuen Herausforderungen eigentlich gerecht zu werden. Die Bundeskanzlerin Merkel hat damals das Thema relativ schnell eigentlich für sich auch aufgenommen und gesehen, dass das ein eigentlich sehr gutes Experiment sein könnte. Fairerweise brauchst du dafür auch gar nicht dramatisch viel Geld. Die viel größere Innovation ist, so einer Institution, die quer gegen alle Förderlogiken liegt, wie wir sie bisher hatten und wie wir sie gewohnt waren, die so frei zu halten von den üblichen bürokratischen Mechanismen, die dann sofort anfangen zu greifen, auch von den Steuerungsideen, also zu sagen, Politik oder Verwaltung steuert jetzt so eine Einheit. Nein, das ist natürlich genau nicht die Idee, sondern die Idee ist, sich eine Einheit zu schaffen, die möglichst autark, unternehmerisch, auch wissenschaftlich frei auf die Dinge guckt. Verantwortungsvoll mit Steuergeld umgeht, klar, das muss gegeben sein. Die Gesetze müssen eingehalten sein, aber ich brauche diese unternehmerische Freiheit. Und ehrlich gesagt, da tut sich auch die Verwaltung streckenweise noch schwer. Deswegen ist die Bedeutung dieser Innovationsagenturen, die reicht eigentlich noch über das konkrete Ergebnis oder der Projekte und Produkte, die da möglicherweise entstehen, hinaus. Weil wenn uns das gelingt, gute Institutionen zu haben, verändert die grundsätzlich auch die Denkweise, wie wir auf Innovation, Innovationspolitik und auch die Funktionsweise des Staates gucken. Kann der Staat modern und agil handeln? Ja, wenn er solche Institutionen zulässt. Dann kann er das. Und das werden wir brauchen, weil wir wollen ja aus dieser
Mittel-Technology-Trap
und aus der Misere raus. Wir können ja nicht weitermachen wie bisher. Wir müssen was Neues machen.
Bürokratiemonster, ich weiß nicht, ob du das Wort kreiert hast.
Nein, das gab es vorher schon.
Also wir müssen ja auch gegen dieses Bürokratiemonster ankämpfen. Ja.
Und was mir da aufgefallen ist, Christian, und das, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn man über dieses Thema Bürokratieabbau, Bürokratiemonster, Bürokratiewahnsinn nennst, wie du willst, redest, dann ist entweder bleibt das dann bei diesem Schlagwort irgendwie stehen und alle regen sich drüber auf. Oder die Diskussionen sind so spezifisch, dass am Ende nur noch 3 Juristen überhaupt mitreden können, worum es geht. Und dazwischen gibt es irgendwie relativ wenig. Und ich glaube, wir bräuchten, gerade wenn wir jetzt über neue Technologien sprechen, auch nochmal einen neuen, klugen Weg, wie man mit der Regierung sehr frühzeitig und zwar antizipierend schon drüber nachdenkt, was sind denn die regulatorischen Beschränkungen, die eine Entwicklung wie Quantencomputing, wie Fusionsenergie, künstliche Intelligenz, verschiedene andere Dinge, die uns möglicherweise hindern können, innovativ zu sein. Ich verstehe das Schutzbedürfnis von Regulatorik, das ist ja vollkommen klar. Das ist wir müssen auf bestimmte Dinge einfach aufpassen, auch wenn sie dann Richtung Dual Use und Defense gehen. Natürlich muss man verantwortungsvoll damit umgehen. Wir müssen diese Innovation aber auch versuchen zuzulassen. Also warum schaffen wir uns nicht es könnte eine Art Taskforce zum Beispiel sein, wo wir Praktiker aus diesen Vertikalen reinsetzen. Das sind Leute, die sich mit Fusionsenergie auskennen, mit Quantencomputing auskennen und sehr frühzeitig der Politik und der Verwaltung einen Hinweis geben, wo die möglichen Hindernisse in Zukunft auftreten werden und wie wir in Antizipation dieser Dinge heute schon die Regeln verändern können, um in Zukunft, wenn wir an diese Stufen dann kommen, möglichst durchlaufen zu können.
Wirst du deine Offenheit in der Politik, diesen Weg mitzugehen oder zumindest mal zuzuhören?
Also ich glaube, dass die Notwendigkeit das erzwingen wird. Ich hoffe, dass wir sogar noch schneller sind. Also ich sag mal, die Technologieszene erkennt das sofort. Der Startup-Verband hat das für sich auch aufgegriffen, hat das in einem seiner Studien jetzt auch zu einem der Themen gemacht. Ich glaube, die Politik kann sich um dieses Thema irgendwann nicht mehr winden. Und sie wird auch erkennen, dass Bürokratieabbau mehr ist als nur die Frage, wie lange muss ich jetzt irgendwelche Belege aufheben. Das ist auch wichtig und das ist bisher auch immer Bestandteil der Entlastungsgesetze gewesen. Wir müssen darüber hinaus, wir müssen einfach sagen, was sind denn die Folgen unseres Handelns oder wo sind wir möglicherweise, weil wir zu zögerlich sind, weil wir nicht innovationsoffen auf Regulatorik geguckt haben, wo würgen wir bestimmte Entwicklungen vorzeitig ab und machen es damit den Unternehmern eigentlich unnötig schwer. Und in so ein Gespräch zu kommen, also ich habe eine gewisse Zuversicht, dass man das schaffen kann.
Du bist nahe dran, da bin ich ja dankbar, dass du mir auch ein bisschen Zuversicht gibst. Nochmal zurück auf diese Agentur. Was habt ihr da, oder hast du irgendein, zwei Themen, wo du sagst, da haben wir wirklich was bewegt, da sind wir mit einer Idee nach vorne gegangen, konnten auch was erreichen?
Das ist insofern gar nicht so einfach zu sagen, weil es hat ganz offen gesagt natürlich auch Gründe, warum ich die Agentur dann wieder verlassen habe.
Okay.
Das heißt, ohne
das war Detail, ja war das eine staatliche Institution oder war das eine Privatwirtschaft? Es wird vermutlich eine staatlich organisierte,
eine staatlich finanzierte, oder finanzierte Organisation, die dem Bund gehört, aber möglichst also als in der eigenen Rechtsform auch organisiert war, es zu machen. Ich glaube, dass man damals zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht den Mut hatte, der Organisation den unternehmerischen Freiheitsgrad zuzugestehen, den sie aber braucht, um den Auftrag zu erfüllen. ich hoffe, dass wir da hinkommen. Die Sprint hat das im Grunde insofern geschafft. Man hat ein eigenes Freiheitsgesetz für die Sprint geschaffen, weil man erkannt hat, wenn wir diese Rahmenbedingungen für die Organisation nicht verändern, kann sie auch nicht das leisten, wofür man sie eigentlich mal geschaffen hat. Also insofern ist das nicht einfach zu beantworten. Wir haben aber, glaube ich, die richtigen Themen erstmal besetzt. Wir haben auch festgestellt, dass die Communities vollkommen bereit und offen für so ein Instrument sind. Mhm. Wir haben keine Schwierigkeiten gehabt, Wissenschaftler zu finden, die sich einbringen, Startups, die sich versuchen, auf solche Challenges zu bewerben. Die Industrie, die etablierten Unternehmen stehen genauso da und sagen, wir möchten teilhaben, und zwar jetzt nicht wegen der Fördermittel alleine, sondern weil wir dieses Tal des Todes mit euch überspringen wollen, um dann auf der Basis auch eigenes Geschäft nochmal aufzubauen, aber vor allen Dingen zu diesen Lösungen beizutragen. Das Militär, die Dienste sind extrem offen bei dem Thema, weil sie wissen, dass sie innovativ sein müssen. Das heißt, die wollen auch eine Art Einheit haben, wo sie hingucken können, wo man sagt, das ist so das Schaufenster in die Zukunft eigentlich. Und wir möchten aber auch dabei sein. Deswegen ergibt es auch keinen Sinn, das völlig loszulösen jetzt vom Staat, weil am Ende muss es ja für die dann Handelnden, also nimm es von mir, lass es den einzelnen Soldaten sein, der am Ende damit arbeiten können muss, es muss ihm was nutzen. Und ich glaube, wenn man die wichtigste Innovation, glaube ich, hatte mal jemand gesagt, war, diese Institution überhaupt erstmal zu schaffen, weil das gegen jede Wahrscheinlichkeit eigentlich erfolgt.
Die existiert auch noch und die
existiert
noch.
Und sie wirkt, und ich hoffe, dass man ihr sozusagen über Zeit jetzt auch die Freiräume gegeben hat, die sie braucht, um sich zu entfalten. Weil meine große Sorge ist, und das war auch damals meine Sorge bei der Sprint, wenn so eine Organisation scheitert, dann kann das ja ganz viele Gründe haben. Wenn sie aber scheitert aufgrund dieses sehr engen Korsetts, was man möglicherweise gibt, und diese Communities, von denen ich vorher sagte, die sich gerne dort einbringen wollen,
frustriert.
Die sind unfassbar frustriert, wenn das nicht funktioniert. Auch deswegen, diese Bedeutung solcher Institutionen geht über das einzelne Projekt hinaus. Wir müssen einfach zeigen, dass wir handlungsfähig sind als Staat, dass wir agil sind, zukunftsorientiert. Und das kann ich über solche Organisationen. Insofern wäre es eigentlich es wäre doppelt schade, wenn diese Instrumente nicht funktionieren.
Ja. Lass mich noch einen kurzen Augenblick verweilen bei einer deiner Rollen, Sherpa für den Zukunftsrat des Bundeskanzlers. Das hat mich auch nochmal von der Terminologie begeistert. Was muss man sich da vorstellen? Was war da deine Rolle?
Also der Zukunftsrat des Bundeskanzlers ist ein Gremium, also eine Art Spitzengremium der innovationspolitischen Beratung für den Bundeskanzler. Das sind also Spitzen aus Wissenschaft und Wirtschaft, die den Bundeskanzler beraten. Es gab auch Vorgänger in Institutionen. Angela Merkel hatte auch ein entsprechendes Format. Die sich also regelmäßig dort austauschen über die Frage, was können wir gemeinsam als Wissenschaft, Wirtschaft und Staat für Innovation tun. Damit diese Spitzenrunden aber auch gut vorbereitet sind, gibt es sozusagen für jedes Mitglied, was dort in dem Zukunftsrat ist, gibt es einen Ansprechpartner. Wir bereiten diese Themen im Regelfall vor. Wir gucken ein bisschen, mit welchen Leuten also es werden Papiere geschrieben, aber mit wem müssten diese Leute vorher nochmal reden, um auf einem Expertenniveau wirklich auch nochmal abzuprüfen. Was sind die relevanten Fragen? Haben wir nichts übersehen? Wie werden Dinge vielleicht auch im Ausland wahrgenommen? Da einfach klug zu vernetzen und diesen Prozess mit zu begleiten. Okay. Und sozusagen auch einen stehenden Gesprächsfaden zu haben, der über so Einzelrunden oder Einzelgremien dann hinausgeht.
Ja, sehr gut. Ich frage mich natürlich bei den ganzen Initiativen, die Innovation nach vorne schieben soll und auch natürlich Zukunftstechnologien fördern soll, sind wir da in Deutschland nicht zu eng? Wenn wir uns das nur auf Deutschland oder für Deutschland denken, müsste man, und ich vermute mal, Draghi hat ja auch eher den europäischen Kontext in seinem Bericht da auch adressiert, müssten wir solche Initiativen nicht eigentlich europäisch denken? Gibt es solche Initiativen? Sind die auch wirkungsvoll? Also gibt es Partikularinteressen, protektionistische, Interessen, die möglicherweise das...
Also es gibt beides.
Wiederlaufen.
Also du hast natürlich vollkommen recht. Es wäre sehr wünschenswert in sehr vielen Bereichen, wenn wir die europäisch angehen. Also das kann man, also wo es natürlich am allernaheliegendsten ist, ist beim ganzen Thema Klimaschutz, weil man damit natürlich, da hat man auch schon einen bestehenden Rechtsrahmen, in dem man das machen kann. Natürlich kann man dann sofort auch die Brücke weiterdenken und sagen, wie machen wir denn Technologieförderung in dem Bereich. Wir sehen es bei den Halbleitern. Da ist ja immer oft die Frage auch der strategischen Souveränität, weil welche Fähigkeiten möchtest du in einer Region möglicherweise auch selber haben, insbesondere wenn es mal zu geopolitischen Spannungen kommen. Da passiert auch schon einiges. Ich glaube, dass wir das dann zum Beispiel für Themen wie Fusionsenergie, du hast das angesprochen, auch für Quantencomputing auch brauchen. Die gibt es in Teilen auch. Die sind noch nicht so stark, wie man sie sich wünschen würde. Ich glaube aber am Ende, dass wir beides machen müssen, weil diese Prozesse nicht einfacher werden, wenn sie auf europäischer Ebene auch noch verhandelt werden müssen.
Das ja, das glaube ich so, gerne. Ja.
Das heißt, ich würde das eine tun und das andere aber nicht lassen. Ich würde schon versuchen, aus deutscher Perspektive mir ein Bild davon zu machen, was sind denn die relevanten Schlüsseltechnologien, wo wir auf jeden Fall wissen, dass wir eine Rolle dort spielen sollten, weil sie unter Souveränitätsgesichtspunkten wichtig sind, weil wir einen komparativen Vorteil haben, weil sie uns als strategisches Faustpfand mal helfen können, wenn es in den Spannungen vielleicht doch mal auch enger für uns wird, da eine Auswahl zu treffen von relevanten Themen, die strategisch wichtig sind, und dann einen sehr strukturierten Strategieprozess zu haben, der damit beginnt zu sagen, wir formulieren mal eine ganz klare Ambition. Wir wollen die Nummer 1, 2 oder 3 in dieser Technologie im Zeitraum XY werden. Die Koreaner machen das sehr, sehr klug. Die sagen das für 3, 4 Technologien, sagen, möchten wir zu den Top 3 der Welt gehören. Ja, ja. Und dann unterlegen die das aber auch mit Maßnahmen und sagen, okay, wie kommen wir denn da eigentlich dahin? Und ab da wird es wahnsinnig mühsam, und das muss aber auch eine Regierung sich dann antun, auch wenn es unglamourös teilweise ist, ein bisschen dann auch zu sagen, die Blockaden kann dann vielleicht auch mal nur ein Minister oder auch nur der Bundeskanzler auflösen. Du hast das Thema MINT vorhin angesprochen. Nach dem PISA-Schock gab es eine Riesenaufregung. Der liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück. Mittlerweile sind wir aber genauso schlecht wie früher oder vielleicht sogar noch schlechter. Also es wurde eine Zeit lang besser und jetzt geht das wieder runter. Das heißt, wir haben ja offensichtlich ein strukturiertes Problem. Und alles, was wir in der Zwischenzeit getan haben, war offensichtlich nicht so wirkungsvoll, wie es hätte sein müssen. Also das heißt, da muss ich noch mehr Kraft aufwenden, um das hinzubekommen. Und dazu gehört auch, und das ist so ein drittes Element, wir müssen auch monitoren, was wir da machen. Ja. Das muss ich als Staat im Grunde dann tun, wenn ich so einen Strategieprozess schon habe, so wie ein Unternehmen das auch für sich tun sollte, sich zu fragen, wir haben uns Folgendes vorgenommen, was haben wir eigentlich geschafft, wie stehen wir aber auch im internationalen Vergleich, weil der schönste Fortschritt ist ja wunderbar, aber wenn alle anderen dreimal schneller sind, dann fahren wir auch zurück. So, also das sehr offen und klar zu monitoren und möglicherweise auch mal zu dem Ergebnis zu kommen, dass bestimmte Projekte so erfolglos sind, dass man sie besser einstellt. Wir machen das nämlich auch nicht. Also die Dinge, die einmal da sind, die laufen dann gerne auch einfach mal sehr lange weiter. Das kennt man in Unternehmen wahrscheinlich auch. Und da einfach zu erkennen, woran messen wir unseren Erfolg? Nicht, was wir reingesteckt haben, sondern was wir rausbekommen haben, den Impact. Woran erkennen wir das? Und wie steuern wir möglicherweise nach, wenn wir sehen, wir kommen da vom Pfad ab? Also diese drei Elemente, Ambition, Umsetzung, Monitoring, ich glaube, die brauchen wir auf allen Ebenen. Das müssen wir in den Strategien, Prozessen der Bundesregierung für Spitzentechnologien machen. Wir müssen das, glaube ich, aber in der Industrie machen. Wir müssen das auch in Wissenschaftsorganisationen machen. Da wird nicht so ganz gerne drüber gesprochen, aber wir brauchen das da auch. Und ehrlich gesagt, jede NGO sollte es für sich auch machen. Wenn sie wirkungsorientiert ist, braucht sie eigentlich diesen Dreiklang.
Du bist ja jetzt als Investor unterwegs. Auf welche Themen schaust du, sag mal, heute und vielleicht in einem Horizont von 10 Jahren? Wir haben über Kernfusion gesprochen. Ich weiß, dass du dich mit Quantencomputing oder ihr euch mit Quantencomputing beschäftigt. Wie sieht's? AI ist in aller Munde. Was sind deine Themen oder was sind die Themen, die du, sag mal, besonders relevant siehst? Vielleicht sind auch noch andere Themen dabei, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe.
Das sind relativ viele. Also die du genannt hast, die sind, glaube ich, relevant. Man könnte noch sagen, gerade bei KI ist auch immer ein bisschen die Frage, was genau jetzt bei der KI. KI-basierte Robotik ist durchaus ein Thema, was man in Deutschland sehr ernst nehmen sollte, wo wir auch sehr, sehr stark sind. Das ist sicherlich ein Feld, das man sich ansehen kann. Dann Innovationen, ich sag mal, rund um industrielle Anwendungen. Also das können Themen von Sensorik sein, das können Themen von Datenmanagement sein. Also das, was sozusagen so die logische Folge eigentlich von Industrie 4.0, IoT, diese Dinge sozusagen sind, die darauf einzahlen und damit ja auch auf eine Stärke, die wir in Deutschland haben, einzahlen und sie dann auf eine nächste Stufe bringen. Ich glaube, das wären wichtige Themen. Klar, du hast natürlich den ganzen Bereich Life Science und pharmazeutische Biotechnologie. Da passiert wahnsinnig viel, insbesondere jetzt auch nach dem ganzen Thema CRISPR-Cas. Genschere war natürlich ein ganz wichtiger Durchbruch. Aber auch die Frage, wie nutze ich KI für Biotechnologie? Also der Nobelpreis dieses Jahr ist vergeben worden an eine Forschergruppe, die sich KI zunutze gemacht hat, um Proteinstrukturen vorherzusagen. Das hat relevante Anwendungen in der Medizin. Das zeigt einfach nur, da fließen gerade auch verschiedene technologische Entwicklungen zusammen. Und wenn man das früh erkennt und dort sagt, da sind technologische Durchbrüche möglich, die uns aber auch neue Produkte, neue Lösungen, neue Märkte möglicherweise sogar erschließen. Weil das ist ja eigentlich das Wesensmerkmal von Deep Tech. Es entsteht aus der Tiefe der Wissenschaft etwas, was aber strukturverändernd ist. Ja. Also wir sehen neue Industrien, wir sehen neue Märkte. Ja. Und diese Innovationen, die entstehen, die sind selber nochmal ein Antreiber für dann wieder weitere Durchbrüche, die wir heute vielleicht noch gar nicht erahnen können. KI-Simulationen waren ein ganz wesentlicher Baustein, um beim Design von Fusionskraftwerken Durchbrüche zu erreichen. Das muss man sich klar machen, warum dann sozusagen manche Entwicklungen auch sehr lange dauern und im richtigen Moment ist die richtige Technologie da und der Durchbruch ist möglich. Also deswegen diese Themen zu versuchen, im Überblick zu halten und sich dann zu fragen, wie passfähig ist es dann möglicherweise auf eine Industriestruktur, die wir vorfinden? Wie skalierbar sind diese Lösungen? Ich glaube, dann hat man ein relativ gutes Raster, in das man auch investieren kann.
Aber heißt zum Beispiel jetzt Kernfusion durch dieses Zusammenfließen von Technologien, sind wir dann auf einem schnelleren Pfad oder beschleunigen wir da die Entwicklung? Ist eine Industrialisierung in sichtbarer Nähe gerückt?
Also es gibt ja immer diesen ganz furchtbaren Witz, die Kernfusion ist immer 30 Jahre entfernt. Ne? Das, was ich höre, und jetzt bin ich kein Kernphysiker, aber das, was ich höre und das, was wir auch in anderen Konstellationen, Expertengruppen und so weiter wahrnehmen, ist, dass zunehmend die Erkenntnis reift, dass wir vielleicht nicht mehr nur noch über Wissenschaft reden in dem Bereich, sondern jetzt sogar erstmals über das Engineering solcher Anlagen reden können. Das heißt, es sind nicht alle wissenschaftlichen Fragen vielleicht bis ins Letzte gelöst. Da gibt es noch einiges zu tun. Aber wir kommen das erste Mal jetzt in die Nähe zu sagen, wir transformieren das in eine Ingenieursaufgabe. Und da haben sich Unternehmen auf den Weg gemacht. Und das ist eigentlich immer ein ganz gutes Anzeichen dafür, wenn die Unternehmer aus den Laboren rausgehen und sagen, wir möchten es jetzt umsetzen. Das heißt, aber da müssen sie das Engineering ja machen. Und sie müssen das aber mit einer kommerziellen Perspektive machen. Sonst finden sie ja keine Investoren. Also das heißt, diese Schritte, die kommen jetzt. Und jetzt wird's sehr darauf ankommen, wie klug wir als Politik, wie klug wir möglicherweise aber auch als Industrie uns überlegen, welche Rolle wollen wir denn in Deutschland jetzt in diesem Themenfeld spielen? Wie können wir denn dazu beitragen? Die einen haben möglicherweise Stärken im Materialbereich, wo noch nicht alle Fragen gelöst sind, oder man braucht alle möglichen Arten von Magneten, die dann dort eine Rolle spielen. Also wer sich dort einbringen kann, findet auch nochmal möglicherweise neue Betätigungsfelder. Und wenn uns das gelingen würde, und die Ausgangslage ist sehr, sehr gut, das internationale Rennen hier ist nämlich noch nicht entschieden, wie bei Quantencomputing im Übrigen auch nicht. Das heißt, wir haben noch eine sehr hohe Chance, in einem der sehr relevanten Zukunftstechnologien eine führende Rolle zu spielen. Und jetzt die Fäden zusammenzuziehen, also was braucht die Wissenschaft, was brauchen die Startups, was für Rahmenbedingungen brauchen, auch hier wieder Regulatorik, vorausgreifend die Hürden schon mal aus dem Weg zu nehmen, dann könnte man wahrscheinlich optimistisch sein, dass wir da in den nächsten 10 Jahren Entwicklungen sehen.
Also das ist der optimistische Teil dieses Podcasts, dass wir tatsächlich hier noch im Spiel, auf dem Spielfeld sind, im Spiel sind und jetzt die richtigen Wege einschlagen sollten, das uns nicht nehmen zu lassen.
Also Pessimismus hat ja noch nie genutzt, also zumindest nicht, soweit ich wüsste. Insofern ist das, glaube ich, ist das vollkommen klar. Ich glaube nur, was möglicherweise, weil du vorhin auch fragtest nach dem, wie die Gesellschaft auf das Thema, wie das gesellschaftliche Umfeld eigentlich für Innovationen ist. Es kann sein, dass die Dringlichkeit noch nicht in dem Maße erkannt ist, wie es notwendig wäre.
Da haben wir ein Geschwindigkeitsproblem. Ich glaube, das habt ihr auch irgendwann mal erwähnt. Ein Geschwindigkeitsproblem, weil dann kommt halt entweder andere oder sind andere schneller oder möglicherweise auch mal ehrgeizige Wissenschaftler und Startup-Unternehmer suchen sich halt ein anderes Feld, möglicherweise, indem sie nach USA gehen. Ich vermute mal eher nach USA, nicht nach China. Aber das ist natürlich auch eine Gefahr.
Ja klar, und auch die chinesischen Unternehmer, die schlafen ja nicht, ganz im Gegenteil. Die entwickeln auch weiter. Also Geschwindigkeit spielt eine ganz zentrale Rolle. Und ich glaube, dafür wäre, also die Dringlichkeit zu erkennen, dass wir diese Transformation ernsthaft betreiben müssen, dass das sozusagen aus den PowerPoint-Präsentationen irgendwann mal rauskommt und wir müssen das im realen Leben sehen. Das heißt, Organisationen, Unternehmen und auch die Art, wie wir das politisch angehen, muss sich einfach verändern. Und wir können uns dafür nicht mehr wahnsinnig viel Zeit lassen. Diese Dringlichkeit, die ist, glaube ich, in der breiten Bevölkerung noch nicht in dem Maße vorhanden. Mir wäre wohler, wenn diese Dringlichkeit nicht erst erkannt wird, wenn wir das sehr schmerzhaft im Grunde spüren. Also wenn man sich mal an die Zeiten erinnert, wo man immer noch sagt, Deutschland, der kranke Mann Europas, im Grunde, wir nähern uns diesem Zustand ja wieder, aber es war damals natürlich oft noch mit einer deutlich höheren Arbeitslosigkeit verbunden. Wir möchten in diesen Zustand nicht mehr zurück. Wir müssen aber heute was tun, um genau das zu verhindern.
Aber wir hatten damals, glaube ich, keine 5 Jahre Stagnation. Also ich glaube, Da hatten wir noch andere Rahmenbedingungen, die noch mehr Optimismus möglich machten. Heute sieht die Welt tatsächlich ein bisschen anders aus. da braucht's, glaube ich, den Ehrgeiz. Aber den Ehrgeiz von allen relevanten Gesellschaften.
Und deswegen, wenn man ein positives Zukunftsbild hat, also zu sagen, da liegen unheimlich viele Chancen.
Ja.
Ja, wir brauchen diese Veränderung, das ist aber an sich erstmal nichts Dramatisches, beziehungsweise wir können damit umgehen, aber wir können diesem positiven Zukunftsbild sehr optimistisch entgegengehen. Wir müssen es aber dann auch mit Ambitionen machen und wir müssen es umsetzen und wir müssen wissen und immer wieder nachgucken, was haben wir eigentlich erreicht.
Lieber Thomas, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir für diesen wunderbaren Ausblick. Ich danke dir für deinen Optimismus und auch den Blick in die Zukunft. Ja, wir müssen machen, und dank deiner und deiner Möglichkeiten, die du hast in deinem Netzwerk, hoffe ich auch, dass du viel Einfluss ausüben wirst, auch dieses Bewusstsein zu schärfen. Danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Danke dir.